Nachdenkseiten. Die kritische Website. 77 Jahre UNO. Kritische Gedanken von Hans von Sponeck. Im Oktober 1947 trat die Charta der Vereinten Nationen in Kraft. Das ist Grund zum Feiern, aber auch Anlass für Kritik. Wird die UNO doch mehr und mehr für nationale und imperiale Eigeninteressen instrumentalisiert? Dazu hat der ehemalige deutsche UN-Diplomat Hans von Sponeck beim Kasseler Friedensratschlag eine bemerkenswerte Rede gehalten. Das Thema: UNO befreien, Missbrauch internationaler Organisationen verhindern. Die Nachdenkseiten sind stolz, ihren Lesern zum Jahresbeginn das Manuskript dieser Rede zur Lektüre vorzustellen. Kasseler Friedensratschlag 2022. UNO befreien, Missbrauch internationaler Organisationen verhindern. 77 Jahre UNO. Was braucht es, um die UNO vom Joch der Unterdrückung zu befreien? Wie kann der Missbrauch internationaler Organisationen nicht nur der UNO verhindert werden? Zwei Themen, ein Problem. Hierzu Gedanken eines Menschen, der die UNO erlebt und gelebt hat und meint, dass unsere Welt ohne Multilateralismus keine lebenswürdige Zukunft hat. Es geht hier nicht nur um Reformen, so wie ein schwaches Wort im Hinblick auf das katastrophale geopolitische Chaos, dem die Bürger heute weltweit ausgesetzt sind. Es geht um weit mehr, um sehr viel mehr. Mensch und Natur sind von Krankheit befallen. Wir besitzen die Medikamente, die globalen Gemeinschaftsgüter für eine Heilung, aber benutzen diese nicht. In den Jahren ist viel wichtiges Menschenrecht geschaffen worden. Die Verpflichtung für die Anwendung dieser Rechte existiert daher, um Frieden, menschliche Sicherheit und nachhaltige Entwicklung für alle zu ermöglichen. Anwendung würde bedeuten, dass unsere Welt genesen könnte. Ohne einen Multilateralismus, wie er in der UNO-Charta vorgegeben ist, wird dies nicht gehen. Stalin, Roosevelt und Churchill, ein Kommunist aus dem Osten und zwei Kapitalisten aus dem Westen, hatten sich 1945 auf der Krim über die Schaffung der UNO geeinigt und der Welt eine Gemeinschaft versprochen. Das konnte nicht gut gehen. Zu groß waren die ideologische Kluft und die unterschiedlichen nationalen geopolitischen Erwartungen. Es folgte der Kalte Krieg, der heute noch kälter geworden ist. Viel gäbe es hier zu erläutern. Die kurze Zeit, die ich habe, muss ich aber nutzen für eine Bestandsaufnahme der multilateralen Realität im 21. Jahrhundert und natürlich für entsprechende Hinweise auf Erneuerung. Aus 51 UNO-Gründungsstaaten 1945 sind heute 193 UNO-Mitgliedstaaten geworden. Die UNO ist aber weiterhin machtpolitisch eine westzentrische Organisation geblieben, so wie die zwei Kapitalisten Churchill und Roosevelt es vor 77 Jahren haben wollten. Von den 5 permanenten Mitgliedern des Sicherheitsrates kommen 3 aus dem Westen. Afrika und Lateinamerika haben keine Sitze, Asien mit China nur einen. Das politische Hauptquartier der UNO befindet sich in New York. Die UNO-Sonderorganisationen, Fonds und Programme haben ihre Zentralen, ohne Ausnahme, im Westen. Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds, 2 UNO-Einrichtungen mit Sitz in Washington, unterliegen deutlich westlichen Interessen. Sie werden die Gewichtung einer solchen Darstellung in Frage stellen. So ging es mir auch, bis ich über viele Monate hinweg die jährlichen Abstimmungsergebnisse der UNO-Generalversammlung untersucht hatte. Was ich herausfand, ergab ein erschütterndes Zeugnis der Machtlosigkeit der Mehrheit von Staaten. Hauptsächlich westliche Länder, vor allem die Vereinigten Staaten mit ihrem erzwungenen neoliberalen Unilateralismus, haben Jahr für Jahr systematisch jeglichen Versuch, Menschenrechte und die menschliche Sicherheit für alle, wo immer sie leben, zu unterdrücken. Vom Kernwaffenstoppvertrag und atomfreien Zonen bis hin zur Entkolonialisierung von Territorien in Asien, Afrika und Lateinamerika und der Einführung einer neuen Weltwirtschaftsordnung mit gleichen Wettbewerbsbedingungen für Industrie- und Entwicklungsländer wurden weitgehend vom Westen oder korrekter von den USA verhindert, boykottiert. Die USA und Somalia sind übrigens die einzigen Länder, die bis heute die UNO-Kinderrechtskonvention von 1989 nicht ratifiziert haben. Ähnliches gilt für die UNO-Frauenrechtskonvention von 1979, die ebenfalls bis heute von den USA abgelehnt wird. Alle rechtlichen Verpflichtungen der UNO-Charta mit ihren 111 Artikeln werden immer wieder von den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats skrupellos und straflos ignoriert und gebrochen. Also genau von den 5 Staaten, denen die UNO-Generalversammlung die Hauptverantwortung für Weltfrieden und Weltwohlergehen anvertraut hat. Internationales Recht gilt also nur für die anderen. An Beweisen der UNO-Machtlosigkeit fehlt es nicht. Die Kriege in Jugoslawien, im Irak, Syrien, Afghanistan, Libyen und natürlich in der Ukraine sind die entsetzlichen Zeugen dieses Doppelstandards. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ist bisher nur für diese anderen 188 UNO-Mitgliedstaaten zuständig gewesen. Saddam Hussein wurde mit Recht verurteilt, George Bush und Tony Blair bleiben mit Unrecht straflos. Es siegt weiterhin das Recht der Macht und nicht die Macht des Rechts. Es überrascht daher nicht, dass das 1990er Versprechen von Paris für ein europäisches Friedensprojekt, wahrlich eine Sternstunde internationaler Beziehungen, schnell zu einem menschenverachtenden, andauernden Kriegsprojekt verkümmerte. Die gegenwärtigen Versuche der NATO, die Öffentlichkeit für westliche Ukraine-Politik zu beeinflussen, übersieht vollkommen, dass sie damit hilft, die Zivilgesellschaft aufzurütteln und die Macht unseres Widerstands zu stärken. Die Voraussetzungen für wirklichen dauerhaften Erfolg der Friedensbewegungen in Deutschland und überall bleibt, wir müssen zusammenrücken, müssen uns bündeln und dies mit Mut, innerer Überzeugung und ehrlicher Menschlichkeit. Der fatale und unangemessene westliche Führungsanspruch, Westen 8% der Weltbevölkerung in der Weltorganisation und das damit verbundene schwerwiegende Joch für die Friedensarbeit der UNO, ist die Hauptursache für den jämmerlichen Zustand des UNO-Sicherheitsrats und bleibt die Hauptherausforderung für gefährlich überfällige Reformen der UNO. Meine 32 Jahre der Mitarbeit in den politisch so unvereinten Nationen und die Zeit des Nachdenkens danach geben mir das Selbstvertrauen für diese schwerwiegende und anklagende Aussage. Der Traum des Möglichen für eine friedlichere und gerechtere Welt ist in den 77 Jahren der UNO zu einem tragischen Albtraum des scheinbar Unmöglichen geworden. Was muss geschehen, um das fatale Joch von der UNO zu entfernen? Darüber Konkretes, sobald ich das zweite Thema, den stattfindenden Missbrauch internationaler Organisationen, durch ein akutes Beispiel kurz angeschnitten habe. Die Welt hat nicht vergessen, wie im Frühjahr 2003 die USA im UNO-Sicherheitsrat ihr gefährliches Spiel mit der Unwahrheit über angebliche Massenvernichtungswaffen im Irak, die es schon lange gar nicht mehr gab, zur Schau getragen haben, als Vorbereitung auf den völkerrechtswidrigen angloamerikanischen Krieg gegen das Land. Weniger bekannt, aber ähnlich gefährlich sind Falschmeldungen der OVCW, der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen in Den Haag, über den angeblichen Einsatz von chemischen Waffen am 7. April 2018 im syrischen Duma. Ein daraufhin von der OVCW entsandtes Expertenteam kam zu dem Schluss, dass die 43 Menschen, die bei diesem Angriff ums Leben kamen, ihren Tod nicht durch chemische Waffen gefunden hatten. Anstelle ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse wurde von dem OVCW-Management ein Bericht veröffentlicht, der das Gegenteil beweisen sollte, nämlich dass chemische Waffen doch benutzt worden waren. Damit sollte der am 18. April 2018 stattgefundene Angriff in Syrien durch amerikanische, englische und französische Luftwaffen legitimiert werden. Seither sind 2 OVCW-Wissenschaftler, die für die Untersuchung vor Ort mitverantwortlich waren, aus Protest zurückgetreten. 28 international bekannte Personen, unter ihnen 4 weitere OVCW-Wissenschaftler und der erste Generaldirektor der OVCW, José Bustani, haben in einer öffentlichen Erklärung ihre Besorgnis zu diesem sicherheitspolitisch so ernsten Zwischenfall und dem offensichtlichen Missbrauch einer internationalen Organisation zum Ausdruck gebracht. Dieser so ernste Vorfall ist von den Medien bei uns und im westlichen Ausland mehr oder weniger ignoriert worden. 2021 hatte sich eine kleine Gruppe von 4 Personen, zu der ich gehöre, gebildet, berlingroup21.org, die mit Hilfe von Experten und Parlamentariern eine 130-seitige Expertise erstellt hat, die Beweise liefert, dass nicht nur die Frage des Einsatzes von chemischen Waffen, sondern auch der Toxikologie und der Ballistik von der OVCW in Duma politisiert und fälschlich dargestellt worden sind. Dieser Bericht wird in Kürze mit Unterstützung einer Gruppe von Abgeordneten, einem Parlament in Europa und der Öffentlichkeit vorgelegt werden mit der Forderung, dass alle OVCW-Wissenschaftler, die an der OVCW-Duma-Untersuchung mitgearbeitet haben, eine neue Untersuchung vornehmen und Falschdarsteller zur Rechenschaft gezogen werden. Es geht hier nicht um Ideologie oder die Verteidigung der syrischen Regierung, die anderswo im Land in der Tat chemische Waffen eingesetzt hat. Es geht darum, Wahrheit, Sicherheit und die Integrität der OVCW, einer wichtigen internationalen Einrichtung, zu verteidigen. Hierzu noch zwei weitere Bemerkungen. Die UNO hat sowohl auf der politischen als auch auf der operationalen Ebene trotz wiederholter Anfragen bezüglich Stellungnahme zu Duma nicht reagiert. Eine äußerst ernste Veruntreuung ihrer völkerrechtlichen Verpflichtung. Schlimmer noch, als Partnerorganisation im Verbund mit der OVCW haben sowohl die monatlichen Aussprachen im UNO-Sicherheitsrat über Chemiewaffen in Syrien als auch die Aussagen des UNO-Generalsekretärs und seiner höheren Mitarbeiter gezeigt, dass es keine Bereitschaft in der UNO gibt, dem Anliegen der Zivilgesellschaft zu folgen, das Thema OVCW, Duma und Chemiewaffen neu zu untersuchen. Der Sicherheitsrat ist zu einem geopolitischen Theater geworden und dies auf Kosten der Menschen in Syrien. Jeder Versuch unsererseits, dieses wichtige Thema verantwortlich zu diskutieren, hat bisher meist zu Schweigen, Häme oder vulgärer Abweisung geführt. Dies entmutigt nicht, im Gegenteil, es fordert heraus, weil diese Auseinandersetzung stellvertretend stattfindet für das globale Ringen zwischen einer geopolitisierten und kriegslüsternden Welt des ungeheuren Reichtums bei gleichzeitiger Benachteiligung und Armut auf der einen Seite und einer multipolaren Welt auf der anderen, in der Recht, Freiheit und Sicherheit unser Leben bestimmen und die UNO den benötigten Katalysator liefern kann. Die Liste der rechtlichen, strukturellen und inhaltlichen Anpassungen der UNO an die überlebenswichtigen Belange unserer Welt im 21. Jahrhundert ist eine lange. Ich möchte erinnern an der in der UN-Charta vorgeschlagene Konferenz aller Mitgliedstaaten der UNO, Artikel 109, die bereits 1955 hätte stattfinden sollen, um über notwendige Reformen zu entscheiden. Gefordert ist hier politischer Wille und Generalversammlung, nach vielen Jahren der Nachlässigkeit eine solch wichtige Zusammenkunft zu beschließen. Die UNO-Klimakonferenzen geben einen Vorgeschmack, wie schwierig es sein wird, sich auf wirkungsvolle Reformen zu einigen. Anstehen so wichtige Themen wie die Integration von nichtstaatlichen Organisationen und Jugendlichen in die Arbeit der UNO oder die Einführung der Rechenschaftsverpflichtung von Personen und Einrichtungen, die Gewährleistung des internationalen Charakters und die Unabhängigkeit der UNO, die zukünftige Rolle des UNO-Generalsekretärs und die Auswahl von Bediensteten für den UNO-Dienst und vieles mehr. Was folgt, ist eine enge Auswahl von Erneuerungen, die mir besonders akut erscheinen. Erstens. Das Hauptgremium der UNO, die Generalversammlung, hat keine Durchführungsautorität. Nur der Sicherheitsrat kann entscheiden, mit einer Ausnahme. Wenn internationale Spannungen von bedrohlichem Ausmaß bestehen und es an Einstimmigkeit der ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat mangelt, dann, aber nur dann, kann die Generalversammlung den Sicherheitsrat überstimmen. A-RES 377, 3. November 1950. Dieses Recht der Generalversammlung muss erheblich erweitert werden. Zweitens. Die 5 ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats bestehen weiterhin auf dem Primat der Geopolitik, des Großmachtnationalismus und der unzeitgemäßen Zusammensetzung dieser Gruppe. Die Zusammensetzung der ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat hat sich in 77 Jahren nicht geändert und muss dringend angepasst werden, damit Afrika, Lateinamerika und Asien angemessen vertreten sind. Das bestehende Vetorecht hat immer wieder friedensbildende Maßnahmen verhindert und verlangt eine grundlegende Reform, um Mehrheitsbeschlüsse zu ermöglichen und damit Alleingänge aus geopolitischen Interessen einzelner Mitglieder endgültig zu verhindern. An konstruktiven Vorschlägen mangelt es nicht. Drittens. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat, ebenso wie die Generalversammlung, keine Durchführungsautorität, sondern nur beratende Funktionen und ist damit weitgehend realpolitisch unbedeutend. Dieser UNO-Gerichtshof kann nur dann wirksam werden, wenn er das Mandat für verpflichtende Rechtsprechung bekommt und damit vollstreckbare Entscheidungen treffen kann. Viertens. Die Diskrepanz zwischen dem Verlangten und den Geldern, die dem UNO-Generalsekretär zur Verfügung stehen, wird immer größer. In diesem Jahr ist das sowieso schon erbärmliche Budget von 3,2 Billionen Dollar für seine weltweiten Initiativen weit geringer als das Budget der Polizei in New York. Der kleine Himalaya-Staat Bhutan zahlt pro Kopf mehr für das UNO-Budget als die USA und unser Land. Katars jährlicher UNO-Beitrag beträgt 7,8 Millionen Dollar. Für die Infrastruktur der Fußball-WM zahlt die Regierung in Doha angeblich, Reuters, 500 Millionen Dollar pro Woche. Das alte Thema. Die Welt hat nicht mehr genug Geld. Die Neuverteilung dieses Geldes sollte als eine nicht verhandelbare Voraussetzung für menschliche Sicherheit, nachhaltige Entwicklung und eine UNO als globale Durchführungsorganisation vorgenommen werden. Abschließend möchte ich Ihnen versichern, dass ich mir voll bewusst bin, dass in gegenwärtiger Welt der Staatszentrismus und des geopolitischen Rechts der Ausnahme weder der politische Wille, geschweige denn der ethische Ehrgeiz existieren, um die Umsetzung der hier gemachten UNO-Reformvorschläge zu ermöglichen. Defaitismus? Dies wäre wahrscheinlich eine unverantwortliche Reaktion. Ich glaube an das Potenzial der Kraft der aktiven Zivilgesellschaft bei uns und weltweit. Die Dringlichkeit, Megakrisen wie der Klimawandel oder die Ungleichheit der Lebenschancen und die Angst vor dem möglichen Einsatz von Nuklearwaffen in Krisensituationen werden uns, die Zivilgesellschaft und viele Regierungen zusammenführen, um im besten Kantschen Sinne den Mut für die eigene Vernunft zu entfalten, um damit unter anderem eine UNO aufzubauen, die mit politischer Ehrlichkeit und Rechenschaftsverpflichtung eine Gemeinschaft werden kann, der alle angehören. Hans C. von Sponeck, Kassel, 11. Dezember 2022.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.